Willkommen bei Histories. Die Geschichte spricht für sich. Tauche ein in die Stimmen der Vergangenheit, erzählt von denen, die sie erlebt haben. Diese Folge enthält Werbung. Ich wurde am 21. Dezember 1940 in Baltimore, Maryland geboren. Mein voller Name war Frank Vincent Zappa. Schon dieser Name trug eine Geschichte in sich. Italienische, griechische, arabische und französische Spuren, ein amerikanisches Kind mit Wurzeln, die nicht sauber in eine Schublade passten. Vielleicht begann genau dort mein Misstrauen gegenüber allem, was zu ordentlich, zu glatt und zu angepasst klang. Mein Vater hieß Francis Vincent Zappa. Er arbeitete als Chemiker und Mathematiker in Bereichen, die mit Rüstung, Forschung und militärischer Industrie verbunden waren. Meine Mutter, Rose Marie, hielt die Familie zusammen. Wir waren keine Familie, die lange an einem Ort blieb. Die Arbeit meines Vaters brachte uns in die Nähe von Militäranlagen, Forschungszentren und chemischen Stoffen, die für ein Kind nicht gerade beruhigend waren. Ich wuchs mit dem Gefühl auf, dass die moderne Welt nicht nur aus Vorstadtgärten, Schulen und Sonntagsbraten bestand, sondern auch aus Laboren, Gasen, Masken, Maschinen und staatlichen Geheimnissen. Als Kind war ich oft krank. Ich litt an Asthma, Nebenhöhlenproblemen und Ohrenschmerzen. Diese körperlichen Beschwerden machten mich früh aufmerksam für Geräusche, Druck, Atem, Rhythmus und Störung. Während andere Kinder vielleicht einfach spielten, hörte ich genauer hin. Ich nahm Klänge nicht nur als Musik wahr, sondern als Material. Ein Husten, ein Motor, ein quietschendes Rad, ein Fernsehjingle, eine Sirene, alles konnte interessant sein, wenn man es aus der richtigen Entfernung betrachtete. Unsere Familie zog schließlich nach Kalifornien. Dieser Wechsel war wichtig. Kalifornien der 50er Jahre war kein Paradies, auch wenn es später oft so erzählt wurde. Es war ein Ort aus Wüste, Militärbasen, Autokultur, Highschools, Werbetafeln, billigen Fernsehbildern und einer Jugend, die langsam ihre eigene Sprache fand. Ich lebte unter anderem in Lancaster im Antelope Valley, einer Gegend, die trocken, staubig und für viele langweilig war. Für mich war diese Langeweile eine Art Labor. Wer nichts geboten bekommt, muss sich seine eigene Welt bauen. Ich war kein braver Schüler im klassischen Sinn. Ich interessierte mich nicht dafür, Erwartungen zu erfüllen. Mich interessierte, wie Systeme funktionierten und wo sie lächerlich wurden. Schule, Kirche, Politik, Konsum, Popmusik, Autorität, alles hatte Regeln und Regeln waren für mich zuerst einmal Klangstrukturen. Man konnte sie wiederholen, verzerren, übertreiben oder zerstören. Früh begann ich, Schlagzeug zu spielen. Rhythmus war körperlich, direkt, aggressiv. Aber schon bald reichte mir einfache Musik nicht mehr. Ich wollte wissen, warum manche Klänge als schön galten und andere als Lärm. Ich wollte verstehen, wer festlegte, was Musik sein durfte. Diese Frage wurde zu einer meiner wichtigsten Waffen. Meine Kindheit war also keine romantische Vorgeschichte eines Rockstars. Sie war eine Mischung aus Krankheit, Umzügen, Chemie, Wüste, Misstrauen und Geräuschen. Noch wusste niemand, dass daraus ein Musiker werden würde, der Rock, Jazz, klassische Komposition, Satire und kontrolliertes Chaos zusammenwerfen würde. Aber der erste Schritt war getan. Ich hörte die Welt nicht so, wie man sie mir vorsetzte. Ich hörte, was darunter lag. In meiner Jugend begann ich nicht einfach Musik zu hören. Ich begann Geräusche zu sammeln. Andere Jugendliche kauften Platten, weil sie tanzen wollten oder weil ein Sänger gut aussah. Ich suchte nach etwas anderem. Nach Klängen, die mich störten, reizten, verwirrten oder wach machten. Wenn Musik nur angenehm war, wurde sie mir schnell verdächtig. Ich wollte wissen, was passierte, wenn ein Ton nicht passte, wenn ein Rhythmus stolperte, wenn Harmonie plötzlich wie eine Lüge klang. Zuerst war das Schlagzeug mein Instrument. Es war direkt, körperlich und ehrlich. Man schlug auf etwas und die Antwort kam sofort. Keine Ausrede, kein sentimentaler Nebel. Rhythmus war Bewegung, Kraft und Struktur. In der Highschool spielte ich in Bands und interessierte mich für Rhythm and Blues, Doo-Wop und frühe Rockmusik. Diese Musik hatte Energie, Humor und Schmutz. Sie kam nicht aus Universitäten und nicht aus feinen Konzertsälen, sondern von Straßen, Tanzsälen, Radios und kleinen Labels. Genau das gefiel mir. Gleichzeitig entdeckte ich eine ganz andere Welt. Als Teenager las ich in einer Zeitschrift über den Komponisten Edgard Varese. Dort wurde seine Musik als seltsam, laut, vielleicht sogar hässlich beschrieben. Das genügte, um mich neugierig zu machen. Ich wollte wissen, wie Musik klingt, die Erwachsene nervös macht. Ich suchte nach seinen Platten, was damals nicht einfach war. Schließlich fand ich Aufnahmen, unter anderem mit Werken wie Ionisation. Für mich war das kein Lärm. Es war Befreiung. Varese zeigte mir, dass Musik nicht aus hübschen Melodien bestehen musste. Sie konnte aus Klangblöcken, Schlagwerk, Sirenen, Dichte, Bewegung und organisierter Spannung bestehen. Er behandelte Klang wie Material, fast wie ein Bildhauer Stein behandelt. Diese Idee blieb bei mir hängen. Später wurde ich oft als Rockmusiker bezeichnet, aber in meinem Kopf war ich nie nur das. Ich dachte in Formen, Motiven, Schichten und Kontrasten. Eine Gitarre, ein Orchester, ein Staubsauger oder eine Stimme konnten alle Teil derselben Komposition sein, wenn man sie richtig einsetzte. Auch Igor Strawinsky wurde wichtig für mich. Seine Rhythmen, seine Brüche, seine Art, Erwartung aufzubauen und zu zerstören, bestätigten mich in dem Gefühl, dass Ordnung nicht brav sein musste. Musik konnte streng konstruiert sein und trotzdem gefährlich wirken. Genau diese Verbindung interessierte mich. Kontrolle und Chaos, Witz und Präzision. Dummheit und Hochkultur nebeneinander, ohne sich gegenseitig zu entschuldigen. In Lancaster und Umgebung war ich damit ein Außenseiter. Die amerikanische Jugendkultur der 50er Jahre hatte ihre Rituale. Autos, Dates, Schulbälle, Radiomelodien, Football, Anpassung. Ich sah das alles und spürte früh, wie viel Schauspiel darin steckte. Die Erwachsenen verkauften Moral, während die Gesellschaft von Werbung, Angst, Rassismus, Konsum und militärischer Macht durchzogen war. Ich lernte, dass Satire keine Dekoration ist. Satire ist ein Skalpell. Noch war ich nicht berühmt. Ich war nur ein junger Mann mit Trommelstöcken, schlechten Jobs, Plattensammlungen und einem wachsenden Misstrauen gegen den guten Geschmack. Aber ich hatte meine Richtung gefunden. Ich wollte Musik machen, die nicht bittet, gemocht zu werden. Musik, die zuhört, angreift, lacht, seziert und sich weigert, sauber in eine Schublade gelegt zu werden. Nach der Highschool war ich nicht der Typ, der brav einen geraden Berufsweg einschlug. Ich wollte Musik machen, aber nicht in der Form, die andere dafür vorgesehen hatten. Ich wollte nicht einfach Sänger einer netten Band werden, nicht nur Schlagzeuger im Hintergrund und auch kein Lieferant harmloser Melodien. Mich interessierte das Studio selbst. Dort konnte man Klang schneiden, übereinanderlegen, verformen und kontrollieren. Für mich war ein Tonbandgerät kein technisches Hilfsmittel. Es war ein Instrument. Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre bewegte ich mich durch Südkalifornien, spielte in Bands, schrieb Musik und nahm jede Gelegenheit wahr, mit Aufnahmetechnik zu arbeiten. Ich komponierte kleine Stücke, arrangierte, produzierte und versuchte, Menschen davon zu überzeugen, dass Musik mehr sein konnte als Radioware. Geld hatte ich kaum. Aber ich hatte Zeit, Neugier und einen immer stärkeren Willen, unabhängig zu arbeiten. Eine wichtige Station wurde Cucamonga, östlich von Los Angeles. Dort gab es ein kleines Aufnahmestudio, das später für mich zu Studio Z wurde. Es war kein glamouröser Ort, kein Hollywood-Palast, keine große Firma, keine sauberen Büros voller Anzugträger. Genau deshalb passte es zu mir. In solchen Räumen konnte man ausprobieren, ohne dass sofort jemand fragte, ob es kommerziell genug sei. Ich nahm lokale Gruppen auf, bastelte an Tonspuren, schrieb Musik für kleinere Filmprojekte und lernte, wie man aus wenig Material eine eigene Welt baut. Auch Filmmusik wurde Teil dieser Jahre. Ich schrieb Musik für Low-Budget-Filme, darunter Arbeiten, die später mit Titeln wie »The World's Greatest Sinner« verbunden wurden. Solche Projekte waren keine Eintrittskarte in den Ruhm, aber sie waren Übung. Film zwang mich, musikfunktional zu denken. Atmosphäre, Timing, Schnitt, Wirkung. Ein Klang musste nicht schön sein. Er musste etwas auslösen. Spannung, Ekel, Komik, Unruhe, Ironie. Genau das interessierte mich. Studioarbeit bedeutete für mich Kontrolle. Auf der Bühne konnte vieles schief gehen und Musiker spielten nicht immer das, was ich im Kopf hörte. Im Studio konnte ich schneiden, wiederholen, korrigieren und montieren. Ich begann, Musik wie ein Regisseur zu betrachten. Einzelne Geräusche wurden zu Rollen in einem Film, Stimmen zu Figuren, Instrumente zu Masken. Später sollte diese Denkweise meine Alben prägen. Nicht als Sammlung einzelner Songs, sondern als komponierte Klangräume. Doch diese Freiheit hatte ihren Preis. 1965 geriet ich in Schwierigkeiten mit der Polizei. Ein verdeckter Ermittler hatte mich in eine Situation gelockt, in der es angeblich um ein anstößiges Tonband ging. Ich wurde verhaftet und musste kurz ins Gefängnis. Für mich war das eine deutliche Lektion. Der Staat, die Moralwächter und die Polizei waren nicht einfach abstrakte Themen für Satire. Sie konnten direkt vor der Tür stehen. Diese Erfahrung verschärfte mein Misstrauen gegenüber Autorität. Ich sah, wie schnell eine Gesellschaft, die sich frei nennt, nervös wird, wenn jemand ihre Regeln verspottet. Gleichzeitig verlor ich Studio Z. Es war ein Rückschlag, aber kein Ende. Ich hatte gelernt, wie man Klang organisiert, wie man produziert und wie man mit wenig Mitteln Wirkung erzeugt. Aus diesen Jahren nahm ich etwas Entscheidendes mit. Ich wollte nie abhängig sein von Leuten, die Musik nur als Produkt verstanden. Ich wollte meine eigenen Regeln schreiben. Noch fehlte die Band, die diese Regeln auf die Bühne bringen konnte. Aber sie war nicht mehr weit entfernt. Mitte der 60er Jahre kam ich zu einer Band, die sich The Soul Giants nannte. Es war zunächst nicht mein Projekt, aber ich merkte schnell, dass daraus etwas anderes werden konnte. Die Band spielte Rhythm and Blues, Barmusik, Material, mit dem man ein Publikum unterhalten konnte. Das war in Ordnung, aber es interessierte mich nicht lange. Ich wollte keine Gruppe, die nur nachspielte, was andere bereits vorgemacht hatten. Ich wollte eine Band, die wie ein Angriff funktionierte. Ich begann, eigene Stücke einzubringen. Die Musik wurde schräger, bissiger, weniger bequem. Texte wurden satirisch, Arrangements komplizierter, Auftritte unberechenbarer. Aus The Soul Giants wurden The Mothers. Schon der Name hatte eine Provokation in sich, denn er spielte mit einer derberen Bedeutung, die nicht jeder Plattenfirma gefallen konnte. Als wir später bei Verve Records, einem Label unter dem Dach von MGM, unter Vertrag kamen, wurde der Name entschärft. Aus The Mothers wurden The Mothers of Invention. Für mich war das typisch. Die Industrie wollte das Ungewöhnliche verkaufen, aber vorher die scharfen Kanten abfeilen. Los Angeles war damals ein seltsamer Ort. Die Stadt wirkte nach außen sonnig und modern, aber darunter brodelte es. Hollywood, Werbung, Jugendkultur, Drogen, Hippies, Polizei, politische Unruhe, Mode, Musikclubs, alles lag nebeneinander. Viele Bands wollten Teil einer Bewegung sein. Ich sah Bewegungen skeptisch. Auch die Gegenkultur hatte ihre Uniformen, ihre Phrasen und ihre Eitelkeiten. Ich mochte Außenseiter, aber ich misstraute der Vorstellung, dass lange Haare allein schon Denken ersetzen. Die Mothers of Invention wurden Teil dieser Szene und standen zugleich gegen sie. Wir traten in Clubs auf, spielten laut, komisch, aggressiv und manchmal absichtlich unangenehm. Ich wollte das Publikum nicht nur unterhalten, ich wollte es beobachten. Wie reagieren Menschen, wenn man ihnen nicht gibt, was sie erwarten? Lachen sie? Werden sie wütend? Verstehen sie die Pointe? Oder merken Sie gar nicht, dass Sie selbst gemeint sind? Musikalisch war die Band für mich ein Werkzeug. Ich brauchte Musiker, die mehr konnten als einfache Akkorde bedienen. Sie mussten Wechsel, Brüche, Tempi und genaue Einsätze beherrschen. Gleichzeitig mussten sie bereit sein, auf der Bühne mit Absurdität umzugehen. Bei mir konnte ein Stück von Doo-Wop in Geräuschcollage kippen, von Blues in freie Ausbrüche, von albernem Theater in präzise komponierte Passagen. Das war kein Zufall. Es war Organisation unter der Maske des Chaos. Der Plattenvertrag war ein entscheidender Schritt. Tom Wilson, der als Produzent bereits mit wichtigen Künstlern gearbeitet hatte, spielte dabei eine bedeutende Rolle. Er erkannte, dass in dieser Band mehr steckte als ein weiterer Club-Act. Für die Plattenfirma waren wir ein Risiko. Für mich war das Studio endlich wieder ein Labor, diesmal mit größerer Reichweite. 1966 standen wir kurz davor, unser erstes Album zu veröffentlichen. Ich wusste, dass es kein gewöhnliches Debüt werden würde. Die Mothers of Invention sollten nicht klingen wie eine Band, die um Erlaubnis bittet. Sie sollten klingen wie ein Bericht aus einem Amerika, das sich selbst nicht mehr hörte. Konsum, Fernsehen, Prüderie, falsche Rebellion, politische Dummheit und musikalische Faulheit. All das war Material. Mit den Mothers hatte ich endlich eine Form gefunden. Nicht perfekt, nicht stabil, aber lebendig. Eine Band, ein Labor, ein Theater und eine Waffe zugleich. 1966 erschien unser erstes Album, Freak Out. Für eine neue Band war das bereits ungewöhnlich, denn es war ein Doppelalbum. Die Plattenfirma ging damit ein Risiko ein, und ich wusste das. Aber ich wollte kein kleines, vorsichtiges Debüt machen. Ich wollte ein Statement. Ein Album, das nicht einfach sagte, hier sind ein paar Songs, sondern hört genau hin, hier spricht ein anderes Amerika. Freak Out war Rockmusik, aber nicht nur Rockmusik. Es war Doo-Wop, Rhythm and Blues, Satire, Geräuschcollage, Studiomontage, Spott, Theater und kontrollierte Unordnung. Manche Stücke wirkten beinahe harmlos, andere kippten in Absurdität. Genau diese Mischung war mir wichtig. Ich wollte den Hörer nicht bequem durch eine Platte führen. Ich wollte ihn in ein System werfen, in dem Werbemelodien, Liebeslieder, Straßengeräusche, soziale Kommentare und musikalische Fallen nebeneinander standen. Die Vereinigten Staaten der 60er Jahre erzählten gern Geschichten über Freiheit, Wohlstand und Fortschritt. Gleichzeitig lebten sie von Konformität, Konsum, Rassentrennung, Angst vor Kommunismus, militärischer Macht und einer Fernsehwelt, die alles glättete. Ich sah eine Gesellschaft, die ständig von Individualität sprach, aber Menschen bestrafte, sobald sie wirklich anders waren. Freak out, war meine Antwort darauf. Das Wort Freak war für mich kein bloßer Modebegriff. Es bezeichnete Menschen, die außerhalb der akzeptierten Norm standen. Außenseiter, Musiker, Künstler, seltsame Jugendliche, Leute mit anderen Gedanken, anderen Kleidern, anderen Geräuschen im Kopf. Aber ich romantisierte diese Szene nicht blind. Auch die Gegenkultur konnte dumm, eitel und manipulierbar sein. Mich interessierte nicht die Pose des Andersseins. Mich interessierte, ob jemand wirklich dachte. Auf dem Album griff ich die amerikanische Konsumkultur an, aber auch die Lehre vieler Popformen. Ich mochte einfache Musik, wenn sie ehrlich war. Ich liebte Doo-Wop, weil darin oft eine naive Schönheit lag. Aber ich hasste musikalische Faulheit, wenn sie als Gefühl verkauft wurde. Deshalb konnte ich eine scheinbar einfache Melodie schreiben und sie gleichzeitig untergraben. Ein süßes Klangbild konnte plötzlich giftig werden. Ein Witz konnte in Kritik umschlagen. Die Reaktionen waren gemischt. Manche verstanden nicht, ob das ernst gemeint war. Andere merkten, dass gerade diese Unsicherheit der Punkt war. Ich wollte keine saubere Trennung zwischen Humor und Ernst. Das Leben trennt diese Dinge auch nicht sauber. Politik ist oft lächerlich. Werbung ist oft grausam. Liebe kann komisch sein. Musik kann klug und dumm gleichzeitig wirken, wenn man sie richtig zusammensetzt. Freak Out machte uns nicht sofort zu Superstars, aber es setzte ein Zeichen. Es zeigte, dass eine Rockplatte mehr sein konnte als Unterhaltung. Sie konnte Konzept, Kommentar und Komposition sein. Sie konnte eine Gesellschaft spiegeln, ohne ihr zu schmeicheln. Für mich war dieses Album der Beginn einer Methode. Ich würde Amerika nicht von außen beschreiben. Ich würde seine eigenen Geräusche nehmen, sie verstärken, verzerren und zurückwerfen. Mit Freak Out begann mein öffentlicher Kampf gegen den guten Geschmack. Nicht, weil ich Hässlichkeit liebte, sondern weil ich wusste, dass hinter dem, was als geschmackvoll gilt, oft nur Angst steckt. Angst vor Lärm. Angst vor Denken. Angst vor Menschen, die nicht mitsingen, wenn ihnen die Melodie zu dumm ist. Nach Freak Out war klar, dass ich nicht als gewöhnlicher Rockmusiker arbeiten würde. Ich wollte keine Karriere, die sich nach Hitparaden, hübschen Fotos und den Launen von Radiostationen richtete. Ich wollte ein eigenes System bauen, eine musikalische Welt, in der Doo-Wop, Rock, Jazz, moderne Klassik, politische Satire, Geräuschcollage und absurde Dialoge nicht getrennt voneinander existierten, sondern Teile derselben großen Komposition waren. 1967 erschien Absolutely Free. Das Album war dichter, bissiger und stärker komponiert als vieles, was damals unter Rockmusik lief. Ich arbeitete mit wiederkehrenden Motiven, schnellen Brüchen, parodistischen Zitaten und Texten, die Amerika wie unter einem grellen Laborlicht zeigten. Konsum, Schule, Politik, Polizei, Brüderie und falsche Moral waren keine Randthemen. Sie waren der Stoff, aus dem meine Musik bestand. Ein Jahr später, 1968, kam »We're only in it for the money«. Schon der Titel war ein Schlag gegen die Heiligkeit der Hippie-Kultur. Viele wollten damals glauben, die Gegenkultur sei automatisch besser als die Gesellschaft, gegen die sie rebellierte. Ich sah das anders. Ich sah auch dort Mode, Gruppenzwang, Geschäft, Drogenromantik und leere Parolen. Das Album nahm nicht nur das bürgerliche Amerika aufs Korn, sondern auch jene, die glaubten, mit langen Haaren allein schon klüger zu sein. Die Plattenhülle spielte bewusst mit dem berühmten Bild von Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Aber während die Beatles in vielen Augen für eine bunte neue Popkunst standen, wollte ich zeigen, wie schnell Kunst zur Ware wird. Ich hatte Respekt vor guter Musik, aber keinen Respekt vor Verehrung. Sobald etwas heilig wurde, wollte ich prüfen, ob es hohl klang. Gleichzeitig wurde ich als Bandleader immer strenger. Die Mothers of Invention waren kein lockerer Haufen, der einfach spielte, was ihm einfiel. Ich erwartete Disziplin. Meine Musiker mussten komplizierte Einsätze, ungewöhnliche Taktarten, schnelle Wechsel und genaue Arrangements beherrschen. Ich liebte Improvisation, aber nur, wenn sie aus Können entstand. Schlampigkeit war keine Freiheit. Schlampigkeit war Schlampigkeit. 1969 veröffentlichte ich Hot Rats. Dieses Album zeigte eine andere Seite von mir. Es war stärker instrumental, näher an Jazzrock und Studiokomposition. Stücke wie Peaches on Regalia machten deutlich, dass hinter dem Spott und der Groteske ein Komponist arbeitete, der Klangfarben, Formen und Übergänge sehr genau plante. Für manche Hörer war Hot Rats ein Zugang zu meiner Musik, weil es weniger sprachliche Satire enthielt und stärker über Instrumente sprach. In diesen Jahren wurde mein Arbeitsrhythmus enorm. Ich schrieb, probte, produzierte, schnitt Bänder, plante Konzerte und dachte in größeren Zusammenhängen. Ein Album war für mich nie nur eine Ansammlung einzelner Titel. Es war Teil eines größeren Archivs. Motive konnten wiederkehren, Figuren auftauchen, Themen sich verändern. Später nannte man das manchmal mein Project-Object. Die Vorstellung, dass mein gesamtes Werk wie ein großes, zusammenhängendes Gebilde betrachtet werden kann. Ruhm interessierte mich nur, solange er mir Kontrolle verschaffte. Ich wollte nicht berühmt sein, um bewundert zu werden. Ich wollte genug Macht haben, um meine Musik so umzusetzen, wie ich sie hörte. Und je bekannter mein Name wurde, desto deutlicher wurde auch der Konflikt. Die Industrie wollte Produkte. Ich wollte ein Universum. 1971 wurde ein Jahr, in dem mir die Bühne zeigte, wie schnell Kontrolle verschwinden kann. Ich war daran gewöhnt, Konzerte zu planen, Musiker zu führen, Einsätze zu bestimmen und selbst das Chaos noch in eine Form zu zwingen. Aber manchmal bricht die Wirklichkeit brutaler in eine Komposition ein, als es irgendein Musiker könnte. Am 4. Dezember 1971 spielten wir im Casino von Montreux in der Schweiz. Der Ort lag am Genfersee und war durch das Montreux Jazz Festival bekannt. Wir wollten dort aufnehmen, arbeiten, auftreten. Während eines Konzerts von uns brach plötzlich Feuer aus. Jemand hatte eine Signalpistole oder etwas Ähnliches abgefeuert und das Gebäude fing Feuer. Das Casino brannte nieder. Unsere Ausrüstung wurde zerstört. Zum Glück kamen wir lebend heraus, aber das Projekt war vorbei. Dieser Brand wurde später selbst Teil der Rockgeschichte, weil Deep Purple zur selben Zeit in Montreux waren und das Ereignis in Smoke on the Water verarbeiteten. Die Zeile vom Rauch über dem Wasser wurde berühmter als viele genaue Berichte. Für mich war der Moment weniger romantisch. Ich sah brennende Arbeit, verlorenes Equipment und wieder einmal den Beweis, dass ein einzelner Idiot eine ganze Unternehmung vernichten kann. Nur wenige Tage später, am 10. Dezember 1971, traf mich der nächste Schlag. Wir spielten im Rainbow Theater in London. Während des Konzerts stürmte ein Mann auf die Bühne und stieß mich hinunter in den Orchestergraben. Ich fiel tief, verletzte mich schwer und war eine Zeit lang bewusstlos. Die Folgen waren massiv: Brüche, Verletzungen an Kopf, Rücken, Bein und Hals. Meine Stimme veränderte sich dauerhaft, weil mein Kehlkopf beschädigt wurde. Ein Bein blieb später kürzer als das andere. Ich war monatelang außer Gefecht. Für jemanden wie mich, der ständig arbeitete, war das schwer zu ertragen. Ich konnte nicht einfach normal auftreten und weitermachen. Mein Körper hatte mir eine Grenze gesetzt, die ich nicht komponiert hatte. Doch Stillstand war für mich keine Lösung. Wenn ich nicht auf der Bühne stehen konnte, konnte ich schreiben, planen, aufnehmen und Musik anders organisieren. Aus dieser Zeit entstanden neue Wege. Ich arbeitete stärker im Studio und entwickelte Projekte, die nicht auf normale Rockband-Energie angewiesen waren. 1972 erschienen unter anderem Waka/Yavaka und The Grand Wazoo. Diese Musik war großformatiger, stärker von Jazz, Bläsersätzen und komplexeren Arrangements geprägt. Ich dachte orchestraler, breiter, farbiger. Der Unfall hatte mich körperlich eingeschränkt, aber musikalisch nicht verkleinert. Als ich schließlich zurückkehrte, war ich nicht derselbe. Meine Stimme klang tiefer. Mein Auftreten hatte sich verändert, aber meine Arbeitswut blieb. Ich formte neue Bands, schrieb neues Material und machte weiter. Die Bühne war gefährlicher geworden, aber sie blieb notwendig. Dort konnte Musik atmen, kippen, explodieren und scheitern. Genau das war ihr Wert. Die frühen 70er Jahre zeigten mir, dass Überleben nicht bedeutet, unverändert zu bleiben. Manchmal überlebt man, indem man seine Form ändert. Ich hatte Feuer, Gewalt und körperliche Schäden erlebt. Aber aus den Brüchen entstand wieder Musik. Und wenn mir die Welt schon Schmerz lieferte, dann würde ich wenigstens entscheiden, in welchem Takt er zurückkam. Nach den Brüchen der frühen 70er Jahre arbeitete ich weiter, schneller und entschlossener. Ich hatte gelernt, dass ein Musiker nicht nur Musik verstehen muss. Er muss auch Verträge verstehen, Rechte, Plattenfirmen, Vertrieb, Studiokosten und die Frage, wer am Ende entscheidet, was veröffentlicht wird. Die Musikindustrie sprach gern von Kunst, aber sie handelte wie jedes andere Geschäft. Wer die Kontrolle abgab, bekam sie selten freiwillig zurück. In den 70er Jahren veröffentlichte ich eine große Zahl von Alben. Apostrophe erschien 1974 und wurde eines meiner erfolgreichsten Werke. Im selben Jahr kam auch Roxy und Elsewhere, ein Live-Album, das zeigte, wie präzise und wild meine Band auf der Bühne sein konnte. 1975 folgte One Size Fits All. Für viele Hörer waren diese Jahre ein Höhepunkt. Komplexe Musik, virtuose Musiker, groteske Geschichten, harte Gitarren, Jazz-Einflüsse und Humor, der oft genau dort einschlug, wo andere lieber wegsahen. Aber Erfolg machte mich nicht gefügiger. Ich stritt mit Plattenfirmen, besonders mit Warner Brothers, über Veröffentlichungen, Rechte und Kontrolle. Ich wollte entscheiden, wie meine Musik erschien. Die Firma wollte Material nach eigenen Vorstellungen verwerten. Aus solchen Konflikten entstanden juristische und geschäftliche Kämpfe, die mich viel Kraft kosteten. Gleichzeitig gründete und nutzte ich eigene Strukturen, um unabhängiger zu werden, darunter Labels wie Discreet und später Zappa Records sowie Barking Pumpkin Records. Für mich war Unabhängigkeit kein romantisches Schlagwort. Sie war eine praktische Notwendigkeit. Wer ungewöhnliche Musik macht, darf sich nicht darauf verlassen, dass normale Geschäftsleute sie schützen. Eine Plattenfirma kann lächeln, solange sie glaubt, Geld zu verdienen. Aber sobald Kunst unbequem, teuer oder schwer vermarktbar wird, beginnt der Druck. Ich wollte diesen Druck so weit wie möglich kontrollieren. In den 80er Jahren kam ein neuer Kampf hinzu: Zensur. In den Vereinigten Staaten formierte sich das Parents Music Resource Center, kurz PMRC. Diese Gruppe, unterstützt von einflussreichen Politikerfrauen, warnte vor angeblich gefährlichen Inhalten in Pop- und Rockmusik. Es ging um Texte, Sexualität, Gewalt, Drogen, Moral und um Warnaufkleber auf Schallplatten. Für mich roch das nach einem alten amerikanischen Reflex. Wenn man gesellschaftliche Probleme nicht lösen kann, sucht man einen Künstler, den man beschuldigen kann. 1985 sagte ich vor einem Ausschuss des US-Senats aus. Ich trat nicht als braver Rockstar auf, der um Vergebung bat. Ich sprach als Bürger. Ich erklärte, dass solche Kennzeichnungen und moralischen Kontrollversuche ein Weg in Richtung Zensur seien. Die Regierung sollte nicht darüber entscheiden, welche Worte, Gedanken oder Geräusche Erwachsene hören dürfen. Eltern konnten entscheiden, was ihre Kinder kaufen. Aber der Staat und moralische Interessengruppen sollten nicht die Kunstwelt nach ihrem Geschmack sortieren. Dieser Auftritt machte mich für viele zu einer politischen Stimme, obwohl ich mich nie gern in einfache Lager einordnen ließ. Ich misstraute Linken wie rechten Phrasen, wenn sie Denken ersetzten. Aber bei der Frage der freien Rede war ich eindeutig. Kunst muss auch hässlich, dumm, laut, geschmacklos, wütend oder unangenehm sein dürfen. Sonst ist Freiheit nur Dekoration. Der Kampf gegen Zensur passte zu meinem ganzen Leben. Seit Studio Z, seit den Mothers, seit Freak Out hatte ich gegen die Vorstellung gearbeitet, dass jemand anderes bestimmen sollte, was Musik sein darf. Jetzt stand diese Frage nicht nur im Studio, sondern im Senatssaal. Und ich wusste, wenn sie erst anfangen, Aufkleber auf Platten zu kleben, kleben sie irgendwann Etiketten auf Gedanken. Ich wurde oft als Rockmusiker beschrieben, manchmal als Provokateur, manchmal als Satiriker, manchmal als Gitarrist mit schlechtem Benehmen. Das war nicht völlig falsch, aber es war nie vollständig. Hinter den langen Haaren, den bissigen Interviews und den absurden Texten stand immer ein anderer Wunsch. Ich wollte als Komponist ernst genommen werden. Nicht im Sinn von feierlicher Eitelkeit, sondern im Sinn von Arbeit. Ich schrieb Musik, weil Klang für mich organisiert werden musste. Alles andere war Verpackung. Schon als Jugendlicher hatte ich Edgard Varese bewundert. Diese frühe Entdeckung blieb wie ein geheimer Kompass in meinem Leben. Varese hatte Klang nicht als hübsche Dekoration verstanden, sondern als Energie, Masse und Bewegung. Genau das wollte ich auch. Ich benutzte Rockbands, weil sie verfügbar waren, laut waren und ein Publikum erreichten. Aber in meinem Kopf war vieles, was ich schrieb, näher an moderner Komposition als an gewöhnlicher Popmusik. Das Problem war praktisch. Orchester kosten Geld. Proben kosten Geld. Gute Musiker kosten Geld. Und wenn man komplizierte Musik schreibt, braucht man Zeit. Viele klassische Institutionen hatten aber weder Geduld noch Humor für jemanden wie mich. Für sie war ich der Rocktyp mit schmutzigen Witzen. Für manche Rockhörer wiederum war ich zu kompliziert, zu streng, zu wenig interessiert an Gefühlsschablonen. Ich passte in beide Welten und in keine. Trotzdem arbeitete ich weiter an diesen Verbindungen. 1983 erschien The Perfect Stranger, eingespielt teilweise unter der Leitung von Pierre Boulez mit dem Ensemble Intercontemporain. Boulez war einer der bedeutenden Dirigenten und Komponisten der modernen Musik. Dass er meine Arbeit dirigierte, war für mich kein dekorativer Ritterschlag, sondern ein Beweis, dass meine Partituren außerhalb des Rockkontextes bestehen konnten. Natürlich war auch diese Zusammenarbeit nicht frei von Schwierigkeiten. Meine Musik war rhythmisch, heikel, präzise und oft unbequem zu spielen. In den 80er Jahren wurde das Synklavier für mich immer wichtiger. Dieses digitale System erlaubte mir, komplexe Musik direkt zu programmieren, ohne auf menschliche Musiker, teure Proben oder ungenaue Aufführungen angewiesen zu sein. Manche sahen darin Kälte. Ich sah Freiheit. Wenn ich eine unmögliche Passage schreiben wollte, musste ich nicht mehr fragen, ob ein Musiker sie spielen konnte, ob ein Orchester Zeit hatte oder ob ein Dirigent verstand, was ich meinte. Das Gerät spielte, was ich eingab. Präzise, geduldig und ohne Gewerkschaftspause. Das bedeutete nicht, dass ich menschliche Musiker verachtete. Im Gegenteil. Ich arbeitete mit außergewöhnlichen Leuten und wenn eine Band gut war, konnte sie Dinge erreichen, die kein Apparat ersetzen konnte. Aber das Synklavier gab mir eine andere Art von Kontrolle. Es war ein Studio, ein Orchester und ein Labor in einem. Damit konnte ich Kompositionen bauen, die rhythmisch und klanglich weit über normale Rockproduktion hinausgingen. Gegen Ende meines Lebens kam eine besonders wichtige Zusammenarbeit mit dem Ensemble Modern aus Frankfurt. Diese Musiker nahmen meine Arbeit ernst, probten intensiv und verstanden, dass Präzision und Humor kein Widerspruch sind. Daraus entstand The Yellow Shark, veröffentlicht 1993. Für mich war dieses Projekt einer der seltenen Momente, in denen meine sogenannte ernste Musik so aufgeführt wurde, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Ich hatte nie vor, zwischen hoher und niedriger Kunst sauber zu unterscheiden. Diese Trennung war für mich eine gesellschaftliche Erfindung, oft benutzt von Menschen, die ihre eigenen Vorlieben für Naturgesetze hielten. Ein dummer Popsong, ein komplizierter Orchestersatz, ein Gitarrensolo, ein Furzgeräusch und eine mathematisch genaue Rhythmusfigur konnten alle Teil derselben Welt sein. Entscheidend war nicht, aus welchem Regal der Klang kam. Entscheidend war, was man damit tat. Wenn man mich also nur Rockstar nennt, fehlt etwas. Wenn man mich nur Komponist nennt, fehlt auch etwas. Ich war an der Grenze produktiv. Dort, wo Genres sich gegenseitig misstrauen. Dort, wo ein Witz plötzlich streng gebaut ist und eine komplizierte Partitur grinst. Genau dort war meine Musik zu Hause. In den letzten Jahren meines Lebens wurde die Zeit enger. Anfang der 90er Jahre wurde bei mir Prostatakrebs diagnostiziert. Die Krankheit war bereits weit fortgeschritten. Ich war nie ein Mensch gewesen, der sich gern schonte. Und ich hatte meinen Körper über Jahrzehnte mit Arbeit, Reisen, Konzerten, Studiozeiten und endlosen Projekten belastet. Jetzt setzte mir der Körper eine Grenze, die auch mit Disziplin nicht mehr wegzukomponieren war. Aber ich hörte nicht einfach auf. Solange ich arbeiten konnte, arbeitete ich. Ich beschäftigte mich weiter mit Musik, Archiven, Veröffentlichungen, Politik und meinen letzten Projekten. The Yellow Shark mit dem Ensemble Modern wurde für mich besonders wichtig. Diese Aufführungen zeigten eine Seite meiner Arbeit, die viele Jahre unterschätzt worden war. Den Komponisten hinter dem Rockmusiker, den Konstrukteur hinter dem Spötter. Ich konnte erleben, wie Musiker meine Partituren mit Ernst, Genauigkeit und Energie spielten. Das war selten genug. 1992 wurde meine Krankheit öffentlich bekannter. Ich trat nicht mehr so auf wie früher, aber mein Denken blieb scharf. Ich hatte keine Geduld für Sentimentalität. Ich wollte nicht als netter Altrocker verabschiedet werden, nicht als Maskottchen einer Gegenkultur, die ich selbst oft verspottet hatte. Ich wollte, dass meine Arbeit bleibt, nicht als Denkmal, sondern als Material, das weiter stört. Am 4. Dezember 1993 starb ich in Los Angeles. Ich war 52 Jahre alt. Das ist kein hohes Alter, schon gar nicht für jemanden, der noch Pläne hatte. Aber mein Werk war bereits gewaltig. Zu Lebzeiten erschienen mehr als 60 Alben und nach meinem Tod wurde aus meinem Archiv noch viel mehr veröffentlicht. Die Menge allein ist aber nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass diese Musik sich einer einfachen Ordnung verweigert. Ich war Gitarrist, Bandleader, Produzent, Komponist, Filmemacher, Unternehmer, Satiriker und politischer Störenfried. Ich schrieb alberne Texte und komplizierte Partituren. Ich liebte Doo-Wop und Varese. Ich konnte ein Gitarrensolo ausdehnen, bis es wie ein eigener Roman wirkte und gleichzeitig Musiker mit Noten konfrontieren, die höchste Präzision verlangten. Wer nur den Spaß hörte, verpasste die Struktur. Wer nur die Struktur hörte, verpasste den Spaß. Mein Verhältnis zu Amerika blieb widersprüchlich. Ich kritisierte dieses Land ununterbrochen, aber ich war auch ein Produkt seiner Möglichkeiten. Nur in einer Kultur aus Werbung, Fernsehen, Rassismus, Konsum, puritanischer Moral, Jazz, Rock, billigen Studios und technischem Größenwahn konnte eine Figur wie ich entstehen. Ich nahm dieses Material und baute daraus Musik, die wie ein verzerrter Spiegel funktionierte. Man konnte darüber lachen. Aber wenn man zu lange hineinsah, wurde es unangenehm. Heute wird mein Name oft mit Freiheit verbunden. Künstlerischer Freiheit, Redefreiheit, musikalischer Freiheit. Doch Freiheit war für mich nie bloß ein Gefühl. Sie bedeutete Arbeit, Kontrolle, Wissen, Durchhaltevermögen und die Bereitschaft, sich unbeliebt zu machen. Wer unabhängig sein will, muss auch die Rechnungen, Verträge und Konsequenzen verstehen. Sonst bleibt Rebellion nur ein Kostüm. Mein Leben begann in Baltimore und führte über Kalifornien, Studios, Bühnen, Gerichte, Senatssäle, Orchesterproben und digitale Klangmaschinen. Ich passte nicht in die Schubladen, die man mir hinstellte. Genau das war der Punkt. Vielleicht bleibt am Ende dieser Satz, den ich selbst einmal sagte, "Without deviation from the norm, progress is not possible." Ohne Abweichung von der Norm ist Fortschritt nicht möglich. Das war Histories. Die Geschichte spricht für sich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonniere und schreib uns, wessen Geschichte du als nächstes hören willst. Danke, dass du dabei warst. Und wenn du noch tiefer in Frank Zappas Welt eintauchen möchtest, findest du in den Shownotes 4 passende Empfehlungen rund um sein Leben, seine Musik und sein Werk. Wenn du darüber etwas kaufst, unterstützt du Histories, ohne dass sich für dich der Preis ändert. Danke, dass du dabei warst. Wir hören uns bald wieder.